Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Mit der Kammermusik war es ihm immer ernst. Günter Pichler war Geiger und Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Anfang der 60er Jahre hat er dann eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen, denn es gab das Angebot, für ihn in die Lehre zu gehen.
Ich habe sofort Ja gesagt, obwohl meine Konzertmeisterstelle damals 5-mal so hoch bezahlt war wie dieser kleine Lehrauftrag. Aber ich dachte, ich könnte vielleicht meinen geheimsten und heißesten Wunsch damit erfüllen und ein Quartett gründen.
Ja, und daraus wurde eines der prägendsten Streichquartette unserer Zeit, das Alban-Berg-Quartett. Heute ist der Geiger im Alter von 85 Jahren gestorben. Wir sprechen über Pichler als Lehrer mit einem seiner Schüler vom Goldmund-Quartett. Inspiriert ist die Schriftstellerin Cornelia Funke heute Abend aus einer neuen Ausstellung über den Kinderbuchautor und Illustrator Helmer Heine in Lübeck gekommen. Mit ihr spreche ich über seine tierischen Figuren, aber auch über einen Künstler, der die ernsten Themen auf den Punkt gebracht hat. Und dann geht's nach Berlin zu einer neuen Ausstellung mit dem Titel Ruin und Rausch. Aber die rauschenden Partys in der Stadt, die könnten zukünftig etwas weniger werden, denn die Julia Stoschek Foundation schließt ihren Berliner Standort, der immer für internationales Kunstflair stand. Auch das besprechen wir heute in Fazit in der Kultur vom Tage. Schön, dass Sie zuhören.
Fazit.
Die Freunde. Schwein, Hahn und Maus aus Mullewapp, der kleine grüne Drache Tabaluga, der Hase mit der roten Nase. Ja, mittlerweile sind schon ganze Generationen von Kindern mit den Bilderbüchern von Helmer Heine aufgewachsen, für den immer klar war:
Ein Bilderbuch ist eben nicht eine Geschichte mit ein paar Illustrationen, sondern ist dem Theater viel näher. Ein Bilderbuch ist eine inszenierte Geschichte. Und diese inszenierte Geschichte sollte so elementar sein, wie es nur irgend geht.
So der Künstler und Autor Helmer Heine. Heute wurde im Günter-Grass-Haus in Lübeck eine erste Retrospektive nach dem Tod Heines im November 2025 eröffnet. Und die Autorin Cornelia Funke hat diese Ausstellung auch gesehen und hat dort eine Kurzgeschichte von Heine gelesen. Und mit ihr habe ich kurz nach der Veranstaltung gesprochen. Hallo nach Lübeck.
Hallo aus Lübeck.
Er wollte, dass seine Geschichten so elementar sind wie nur möglich. Was hatten Sie denn für ein Gefühl, nachdem Sie die Ausstellung heute gesehen haben? Wie wird Helmer Heine da erzählt?
Ich finde wirklich auf ganz, ganz wunderbare Weise. Also die Ausstellung ist so aufregend gehängt und zeigt all seine Vielseitigkeit. Und natürlich ganz vertraute Figuren dann wirklich mal so wiederzusehen, ist zum einen aufregend, aber es sind auch ganz viele schöne Elemente da, wo Kinder mitmachen können bei der Ausstellung, wo sie über Freundschaft nachdenken können, wo sie Rätsel lösen oder ihre Bilder zeichnen können. Und dann hängen einige Dinge auch genau auf Kinderhöhe, sodass sie sich die ganz genau angucken können. Also es ist wirklich eine sehr reiche Ausstellung. Was mich besonders beeindruckt hat, waren Illustrationen von Helmer Heine zum Klimawandel. Die kannte ich überhaupt nicht und war sehr, sehr beeindruckt von seiner Bildgewalt.
Das heißt, es ist nicht nur der lustige Heine, der da gezeigt wird?
Nein, also ich hatte immer gehört, dass er ein sehr engagierter und nachdenklicher Mensch ist. Das merkt man seinen Geschichten ja eigentlich auch an. Aber diese Illustrationen, was er da an Bildern gefunden hat, um wirklich darzustellen, was gerade mit der Welt passiert, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Was sind das für Bilder?
Ich erinnere mich an ein Bild mit einem Specht, der, soweit ich mich erinnere, an einen Metallkanister klopft. Also dieses Verlieren von aller Wirklichkeit für so viele Tiere und Pflanzen. Und wie unsere menschliche Wirklichkeit, so die der Tiere und Pflanzen langsam frisst. Da hat er ganz, ganz beeindruckende Bilder für gefunden.
Und die sind dann praktisch für Kinder, aber auch für Erwachsene beeindruckend?
Ja, also das glaube ich ganz bestimmt. Die lassen sich halt auch so leicht entschlüsseln, weil die wortlose Bilder sind. Und ich fand das wirklich sehr, sehr schön, wie die in der Ausstellung so ganz selbstverständlich mit vielen anderen Skizzen und kleinen Figuren und eben auch all seinem Spaß und seiner Freude und seinem Gefühl von Freundschaft einhergehen, weil mit seiner Bestürzung über das, was der Welt gerade passiert, ist er ja ganz nah eigentlich an den Freunden und an seinem Mitgefühl mit allen Geschöpfen und an seiner Leidenschaft für das Leben, die man ja seinen Bilderbuchgeschichten immer anmerkt.
Da sind wir eigentlich wieder bei dem Satz von vorhin von ihm, dass es eben so elementar sein soll, wie es nur irgend geht, dass man es schon auch entschlüsseln kann. Was glauben Sie denn bei den vielen Berufen, die er hatte? Er hat sich selbst ja eigentlich immer als Lebenskünstler beschrieben. Was ist denn so der Kern, der sich durchzieht bei Heine?
Also für mich ist es immer der Geschichtenerzähler, nicht? Oder jemand, der aber auch gleichzeitig immer wieder eine Liebeserklärung an das Leben und an die Liebe in seinen Bildern verkörpert.
Sein erstes Kinderbuch, das Elefanten-Einmaleins, das ist ja 1976 erschienen. Und ich habe mich gefragt, wann Sie denn das erste Mal was von Helmer Heine in den Händen hatten. Können Sie sich daran erinnern?
Also ich könnte ganz bestimmt mit 67 nicht sagen, in welchem Jahr das war. Also so präzise ist meine Erinnerung nicht. Aber ich weiß halt, dass ich meinen Kindern seine Bilderbücher vorgelesen habe. Und es verbindet einen ja kaum etwas mehr mit einem Künstler, als wenn man wunderbare Zeiten mit seinen Kindern und seinen Geschichten oder Bildern hatte. Und die hatte ich.
Ich weiß, dass Sie selbst auch einen Schreibtisch haben zum Zeichnen und einen zum Schreiben. Ist das auch was, was Sie an Heine inspiriert, dass er diese Welten so ja, ganz locker miteinander verbunden hat?
Es kommt einem natürlich sehr familiär vor, nicht, dass da jemand auch mit Bild und Wort arbeitet und das ganz selbstverständlich ineinander webt. Ich glaube auch immer, dass das ein großes Privileg für jeden Künstler ist, wenn man das beides kann. Ich kenne so viele brillante Illustratoren, die dann immer auf die richtige Geschichte warten müssen, weil sie sich nicht trauen manchmal auch sie zu schreiben. Oder ich kenne ganz viele Schriftsteller, die einen Schreck kriegen, wenn sie plötzlich die Illustrationen zu ihren Büchern sehen. Und wenn man das dann beides kann, das ist schon ein unglaubliches Geschenk.
Ja, dieses Warten auf die richtige Geschichte, da habe ich mich bei ihm auch gefragt. Wir erinnern uns ja wahrscheinlich vor allem an seine tierischen Figuren. Und er hat ja auch eine Zeit lang mal in Südafrika mit einem Hausschwein beispielsweise zusammengelebt. Glauben Sie, dass er ja diese Tiere einfach auch in seinem Alltag erlebt hat oder ganz viel Inspiration für die Geschichten in seinem direkten Umfeld gefunden hat?
Also ich habe bei ihm immer den Eindruck, dass er nicht wie so viele Menschen inzwischen den Irrtum hat, dass die Wirklichkeit nur von Menschlichem bestimmt wird. Wir alle haben ja immer mehr diesen Kokon aus menschengemachten, menschengeregelten Dingen und vergessen immer mehr die Wirklichkeit dieser Welt. Und bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass ihm sehr klar ist, dass die menschliche Wirklichkeit nur ein winziges Fragment von der Wirklichkeit ist, die diesen Planeten ausmacht.
Das heißt, diese Schau in Lübeck kann auch dazu inspirieren, diesen Aspekt wieder zu suchen im Alltag?
Das hoffe ich doch sehr. Also ich kann mir das schon gut vorstellen.
Dann vielen Dank, Cornelia Funke, dass Sie uns mitgenommen haben auf diesen persönlichen Rundgang durch die neue Helmer Heine Retrospektive im Günther-Grass-Haus in Lübeck.
Es war mir eine Ehre.
Und diese Ausstellung, die können Sie noch bis Januar 2027 besuchen.
Fazit.
Ohne ihn wäre die Welt der Kammermusik eine andere. Ohne den Geiger, Dirigent und Hochschullehrer Günther Pichler, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Als ganz junger Musiker hat ihn Herbert von Karajan als Konzertmeister zu den Wiener Philharmonikern geholt. Aber Pichler hat sich trotzdem für die Kammermusik entschieden. Als Primarius, also als erster Geiger, hat er über 30 Jahre lang den Klang des Alban-Berg-Quartetts geprägt. Und er hat als Lehrer viele weitere Generationen beeinflusst. Unter anderem auch das Münchner Goldmund-Quartett. Ich spreche jetzt mit dem Cellisten Raphael Paratore. Guten Abend.
Guten Abend, freut mich sehr, hier zu sein.
Ihr habt als Streichquartett ganze 5 Jahre bei Günther Pichler in Madrid studiert. Wie seid ihr dazu gekommen?
Also Günther Pichler war für uns eine sehr prägende Person. Er war nicht nur unser Lehrer, sondern wirklich unser Mentor. Wir haben ihn 2014 kennengelernt. Das war auf einem Kurs in Südfrankreich. Und da hat er uns dann, ja, nachdem wir 3-4 Tage intensiv gearbeitet haben, uns dann eben spontan gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei ihm in Madrid studieren. Und dann sind wir also spontan, weiß ich noch, in der Nacht- und Nebelaktion haben wir noch Flüge gebucht, um noch rechtzeitig zu der Aufnahmeprüfung nach Madrid fliegen zu können. Und er hat uns dann in seine Klasse aufgenommen. Das hat dann Oktober 2014 begonnen. Und da haben wir ja tatsächlich 5 Jahre mit ihm gearbeitet und ihn da als Mensch, als Pädagogen und als wahnsinnig inspirierenden Musiker kennengelernt und schätzen gelernt.
Wie waren denn seine Unterrichtsmethoden?
Also Günther war auf jeden Fall ein Lehrer der, sag ich mal, älteren Schule noch. Er war sehr streng, hat sehr viel eingefordert, aber hat dadurch auch seine Quartette zu Höchstform gebracht. Also es war wirklich eine harte Schule auch. Also man musste das auch verkraften, aber es hat einen natürlich wahnsinnig vorbereitet auf eine Karriere als Quartett. Und gerade im Rückblick muss ich sagen, haben wir wahnsinnig davon profitiert und sind ihm da unglaublich dankbar.
Ja, wie war das dann so in so einer Unterrichtsstunde? Ich meine, einfordern kann ja auf ganz verschiedene Arten und Weise passieren. Was wollte er dann genau von euch?
Also er hatte ganz klare Vorstellungen von den Interpretationen. Also ganz, ganz wichtig, man musste immer gleich aufschreiben, in was für einem Tempo spielen wir einen gewissen Satz. Und ihm war auch wichtig, dass man die Interpretation vom Alban-Berg-Quartett wirklich verinnerlicht hatte. Und er hat solche Sachen auch abgefragt. Also er hat dann gesagt, was für ein Tempo habt ihr euch vorgenommen? Und wenn das 144 war und dann sagt er, spielt mal, und er hat überprüft und es war nur 140, das fand er nicht gut. Aber er hat wirklich diese Perfektion eingefordert. Das ist etwas, muss man jetzt auch sagen, das machen nicht alle Lernenden so.
Durfte man dann irgendwann trotzdem, wenn man diese Interpretation komplett verinnerlicht hat, auch was Eigenes daraus entwickeln? Hat er da dann auch den Raum gelassen?
Ja, absolut. Also ihm war ganz wichtig, man musste erstmal seine und vom Quartett die musikalische Sprache verinnerlichen. Und dann, das war ihm auch ganz wichtig, das hat er auch verschriftlicht quasi in seinem Advice, wie er es nannte, Advice from Madrid Students. Da stand halt eben auch drin, dass, wenn man quasi mit ihm studiert hat, danach muss man unbedingt seine eigene Sprache finden. Dass man dann quasi bereit ist, um selber das Fliegen zu lernen quasi. Und das war für uns dann eben auch sehr schön, diesen Schritt zu sehen, dass er einen da auch sehr unterstützt hat, dass man dann eben auch mit eigenen Ideen hinkam und er das dann, ja, der da auch begeistert war davon.
Und seine eigene Sprache an der Violine wollen wir jetzt gleich hören. Ich bin gespannt, ob diese Interpretation jetzt bekannt vorkommt. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt des Alban-Berg-Quartetts aus dem ersten Satz aus Beethovens erstem Streichquartett. Was ist jetzt an dieser Interpretation typisch Günter Pichler? Er war hier ja selbst an der Violine an der ersten zu hören.
Also er war ja auch bekannt für diesen ratigen, sehr energischen Spielstil. Und man hört es sofort in den Aufnahmen. Es ist tatsächlich sehr einzigartig. Und man hört diese Energie, diese Leidenschaft, die er reinsetzt. Und sicherlich auch sein energetisches Wesen. Ja? Also man kann sich richtig das vorstellen, wie er da mit totalem Herzblut dabei war, das zu spielen. Und auch ihm ganz wichtig war, dass die Musik lebendig ist, dass es auf keinen Fall fad wird. Und das hört man sofort in jeder Note. Da ist einfach 100% Günther dahinter.
Vielleicht auch ja das Geheimnis für eine langjährige Zusammenarbeit in der Kammermusik. Das Alban-Berg-Quartett hat diesen Klang ja wirklich über Jahrzehnte entwickelt. 1970 haben sie sich gegründet, bis 2008 zusammengespielt in unterschiedlichen Besetzungen. Was für eine Bedeutung hat diese Musik und Günther Pichler auch heute noch für junge Streichquartette wie euch und noch jüngere, die noch folgen werden?
Also unsere Generation hat das Alban-Berg-Quartett absolut geprägt. Also ich bin schon als Jugendlicher aufgewachsen mit den, gerade mit diesen Beethoven-Aufnahmen, die späten Beethoven-Aufnahmen, Brahms und was sie alles aufgenommen haben. Also das Alban-Berg-Quartett war für mich wirklich das Quartett, was ich rauf und runter gehört habe und was mich auch klanglich sehr geprägt hat. Und man merkt schon, gerade jetzt, wo wir auch in der Situation sind, dass wir die nächste Generation an Studierende unterrichten, dass dieses Wissen über die Musik und das Quartettspiel und diese Prägung, die wir erhalten haben, auch durch das Alban-Berg-Quartett, etwas ist, was wir jetzt an die nächste Generation weitergeben. Und man merkt, dass da ganz viel quasi davon kommt. Und das ist eben auch schön zu sehen, dass wirklich seine Legende dadurch weiterlebt.
Raphael Paratore, Cellist des Goldmund-Quartetts, über seinen Lehrer und Mentor Günther Pichler. Der Geiger ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Vielen Dank für diese Erinnerung.
Vielen herzlichen Dank. Und wir wollen natürlich auch unser herzliches Beileid an die Familie und Freunde ausdrücken. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Heute hat uns eine weitere Nachricht aus der Musikwelt erreicht. Peter Goelke ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Pianist Alfred Brendel hat ihn einmal als seltenen Fall eines praktischen Musikers beschrieben, der zugleich Musikwissenschaftler ist und dazu ein Literat von hohen Graden. Dass Goeke, Jahrgang 1934, diese verschiedenen Professionen, die Musikwissenschaft, das Dirigieren und Schreiben, Zeit seines Lebens miteinander verbunden hat, das hat er selbst mit seinem Geburtsort Weimar begründet. Dort ist er nahe des KZs Buchenwald groß geworden, wie er im Interview erzählt hat.
Dieser Hintergrund Buchenwald hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich eben nie nur Musiker sein konnte.
Ja, und so schrieb er als Zeitzeuge Bücher über seine Erlebnisse, Begegnungen und Erinnerungen. Als Musikgelehrter stellte er sich die großen Fragen, wie sich über Musik schreiben lässt. Und dass er dazu auch noch dirigiert hat, das kam in der Fachwelt nicht immer nur gut an.
Im Unterschied zu meinen anderen dirigierenden Kollegen war ich natürlich in meiner Einstellung leicht einsehbar, weil ich was geschrieben hatte. Und das wurde dann auch in der Musikwissenschaft, also zweimal auf Kongressen, wurde ich sozusagen richtig ausgeschmiert. Ich würde ja schreiben und denken im Stil von Adorno und das war ganz fürchterlich. Und dadurch bin ich früh unter Druck gewesen.
Und trotzdem hat er immer weiter geforscht am Klang, auch als Dirigent, zuletzt bis 2020 als Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker.
Das Problem besteht darin, dass Noten ein bisschen mehr Fixierung und Festgelegtheit vorgeben, als für das Musizieren dann gelten kann. Nämlich Musik ist immer anders.
Und in unserem Deutschlandfunk Kultur Musikmagazin Tonart können Sie morgen ein ausführliches Gespräch mit Peter Goeke nachhören, in dem er über Musik und Abschied gesprochen hat. Der Musiker und Autor ist im Alter von 91 Jahren gestorben.
Fazit.
Es ist jedes Jahr aufregend, wenn beim Theaterfestival Heidelberger Stückemarkt sozusagen die Blackbox der Dramatikwelt geöffnet wird. Denn das Herzstück ist der AutorInnen-Wettbewerb. Verlage, Studiengänge und ehemalige Nominierte können Vorschläge machen. Und aus diesen Einsendungen werden dann jedes Jahr 6 Stücke vom Festivalteam ausgewählt, die in Heidelberg das allererste Mal als szenische Lesungen gezeigt werden. Für Fazit war meine Kollegin Marie-Dominique Wetzel beim Dramatikwettbewerb dabei. Die Preise werden zwar erst am 3. Mai verliehen, aber die Lesungen sind jetzt alle durch. Hallo.
Hallo.
Mit welchen Themen haben sich die 6 ausgewählten Stücke denn beschäftigt?
Ja, mit ganz vielen aktuellen Themen auch, wie etwa Klimakrise oder der Situation im Libanon, aber auch mit Themen wie Altern und Tod, sexueller Missbrauch oder toxische Männlichkeit. Aber gute Stücke beschäftigen sich ja schließlich auch nie nur mit einem Thema. Deswegen kommen noch ganz viele andere Themen mit rein. Und der künstlerische Leiter des Heidelberger Stückemarkts, Jürgen Popich, meinte auch, es hätte diesmal eine besonders große Vielfalt, also inhaltlich und formal gegeben bei diesen 100 Einreichungen. Und ich finde, die 6 ausgewählten Texte haben auch wirklich eine ganz große Bandbreite und auch ganz unterschiedliche Stimmen abgedeckt. Viele ernste Themen sind vor allen Dingen dabei. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist ja auch nie so in eine Schublade zu stecken. Zum Beispiel das Stück Rückenschwimmen von Lilli Rösing über den sexuellen Missbrauch eines jungen Mädchens. Das ist eigentlich das einzige Stück, das so wirklich ernst bleibt und erzählt aber gleichzeitig auch nicht nur die Geschichte des Opfers, sondern auch ihrer Freundinnen-Clique. Also da ist auch nochmal einfach so die Perspektive verschoben und alle anderen sind trotz ihrer ernsten Themen auch witzig, grotesk und ja, oder zumindest skurril. Sogar das Stück Gitter von Fausto Bratke, wo es um eine alte Frau geht, die ihren kranken Mann pflegt und eines Tages beschließt, ihn mit einer Überdosis seiner Tabletten zu töten.
Gab es denn auch eins von diesen 6 Stücken, was sich besonders beeindruckt hat oder was mehr lange nachwirkt?
Ja, also besonders gut hat mir Herz-Emoji Bizeps von Faya Koch gefallen, inhaltlich und formal. Da geht es um einen jungen Mann, Max, der sich selbst als Feminist bezeichnet, aber da er keine Freundin findet, abgleitet in solche Internetforen von frustrierten Männern und die so krude Männlichkeitsideale propagieren. Und wir folgen Max auf seinem Weg. Wir sind quasi auch immer live dabei bei seinen Internetrecherchen und seinen Gedankengängen. Und wir können ja mal in den Mitschnitt der Lesung reinhören, wie das dann so klingt.
Jeder dritte Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu?
Wahlkampfwerbung von der AfD. Maximilian Krah steht in seinem Arbeitszimmer.
Geh raus an die frische Luft. Sei du selbst. Schau keine Pornos.
An diesem Ort entdeckt die Rechte das Thema für sich. Kampf gegen Masturbation als Kampf gegen die Moderne. Disziplin oder Hedonismus? Ein selbstbeherrschter oder ein verweichlichter Mann? Die natürliche Ordnung, natürlicher Sex und so weiter.
Ja, und Freier Koch hat mir später erzählt, dass er früher in der Jugendarbeit aktiv war und ihm das immer öfter begegnet ist, dass junge, frustrierte Männer gerade von rechten Gruppierungen gezielt angesprochen werden und dass das eben nicht nur einzelne harmlose Spinner sind, sondern daraus auch ja reale Gewalt und meist gegen Frauen wird. Und Freier Koch balanciert das in seinem Stück sehr klug aus, dieses Bedrohliche, aber auch das Absurde und das alles in so einer rasanten Collage aus persönlichen Gesprächen, die Max führt und seinen Internetchats und Recherchen, so wie wir das eben gehört haben.
Das klingt ja eigentlich auch so, als ob da wirklich sehr aktuelle Themen verarbeitet wurden. Ich meine, so Theaterstücke, das dauert ja auch ein Weilchen, die zu schreiben. Wie kommt das, dass es so ja, gegenwärtig erscheint, diese thematische Bandbreite?
Ja, das ist interessant. Das sind natürlich Stücke, da schreiben die eine ganze Weile dran. Aber es sind natürlich auch so Themen, die so latent aktuell sind. Ja, also wie diese Fragen um toxische Männlichkeit oder ja Klimawandel. Da gibt es ja auch ein Stück, also das ist aktuell und zeitgenössisch. Goodbye Giganten heißt es von Mehdi Muradpour. Aber das erzählt dann diese drohende Klimakatastrophe eigentlich, ja, erzählt es die ganze Zivilisationsgeschichte und macht daraus einen regelrechten Epos. Und das Ganze erzählt aus der Perspektive einer Tagebaugrube. Also habe ich auch noch nie ein Stück gelesen aus der Perspektive einer Grube. Und das mag ich aber auch so an dem Heidelberger Stückemarkt, dass man dann eben auch von den Autorinnen und Autoren etwas so über ihre Schreibsituation und ihre Gedanken und Ideen erfährt, dass man eben quasi so ein bisschen über die Schulter gucken darf oder so in einen Blick in die Schreibwerkstatt haben darf. Und ich habe mich dann mit Muradpour auch darüber unterhalten, wie er auf diese Idee kam. Und es gab so eine ganz konkrete Situation, wo er sich eben im Ruhrpott so eine Tagebaugrube angeguckt hat. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen und habe ich auch noch einen Ton von ihm mitgebracht.
Ich stand an der Abbruchkante und habe reingeschaut. Ich habe, glaube ich, nie so ein gewaltiges Naturphänomen gesehen. Und dann stellt man sich manchmal einfach so eine ganz einfache Frage. Was passiert, wenn sie weitergraben? Jetzt ist das 400 Meter tief oder so. Was passiert, wenn sie einfach weitergraben? Was sehen wir dann? Sehen wir sozusagen den Kern der Erde oder verschwindet alles da rein?
Also das ist trotz dieses ernsten Themas Klimawandel hat er es geschafft, daraus ein sehr witziges und ja vor allen Dingen sehr kluges Stück zu schreiben.
Jetzt sind die szenischen Lesungen also vorbei, aber den Preis gibt es erst nächste Woche. Wie geht es denn insgesamt weiter beim Heidelberger Stückemarkt bis dahin?
Ja, also es ist ein volles Programm mit ganz vielen Gastspielen von kleineren und größeren Bühnen, Jugendtheater, Kindertheater. Aber es gibt ja auch immer ein Gastland. In diesem Jahr ist es Kanada und da gibt es auch Lesungen mit ganz neuen Stücken von jungen Autorinnen und Autoren. Und das ist natürlich immer besonders spannend, weil solche Einblicke bekommt man sonst nicht. Und in diesem Land, ja, finde ich auch besonders interessant jetzt, das stellt sich auch immer mehr seiner kolonialen Vergangenheit und das spiegelt sich eben auch in diesen neuen Theaterstücken wieder. Das wird sicher richtig interessant. Und ja, dann gibt es eben neben den Gastspielen auch viele Diskussionen und Partys, unter anderem auf dem Theaterplatz draußen. Also, denn hier ist der Frühling zurück, beziehungsweise eigentlich haben wir hier in Heidelberg schon Sommer.
Dann wünsche ich noch eine sommerliche Woche in Heidelberg. Vielen Dank für diesen Zwischenstand vom Herzstück des Heidelberger Stückemarkts, dem Autor in Wettbewerb, an Marie-Dominik Wetzel.
Danke, sehr gerne.
Fazit.
10 Jahre war die Kunstsammlerin Julia Stoschek mit ihrem Ausstellungshaus in der Leipziger Straße ein wichtiger Teil der Berliner Kulturszene. Stoscheks Schwerpunkt liegt in der zeitgenössischen Videokunst. Ihre private Sammlung gehört zu den bedeutendsten in Deutschland in diesem Bereich. Sie hat zum Beispiel Arbeiten von Marina Abramović oder Christoph Schlingensief. Und jetzt wurde bekannt, die Julia Stoschek Foundation in Berlin wird Ende Oktober geschlossen. Über diesen Schritt spreche ich jetzt mit Elke Buhr, der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Guten Abend.
Guten Abend.
Was sind die Gründe für diese Schließung?
Julia Stoschek hat gesagt, dass sie sich internationaler orientiert. Also sie hat ja seit 20 Jahren bereits das Stammhaus ihrer Foundation in Düsseldorf. Das wird auch weiter bestehen. Das renoviert sie gerade und wird 2027 dann neu aufmachen. Und sie hat aber gerade dieses Jahr, ich glaube, das war so eine Art Versuchsballon, in Los Angeles eine große Ausstellung gemacht in einem alten Kino. What a Wonderful World hieß die, wo sie ihre Sammlung präsentiert hat. Und die war wirklich ein Triumph für sie. Und ich glaube, das hat sie bestätigt darin zu sagen, ich will Berlin verlassen, ich will jetzt mehr international arbeiten und wahrscheinlich, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie häufiger was in Los Angeles machen wird.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. In einer Pressemitteilung steht eben, dass man sich zukünftig auf temporäre Formate im In- und Ausland konzentrieren wolle. Julia Stoschek wollte sich bei uns im Programm nicht zu der Schließung äußern. Was hat das denn für Vorteile für Sie, wenn Sie sich jetzt internationaler orientiert?
Naja, ich glaube, dass sie ihre Kräfte ja schon so ein bisschen konzentrieren muss. Also wenn sie schon das Haus in Düsseldorf hat und wenn sie dann gleichzeitig noch ständig das Haus in Berlin hat, dann schafft sie es eben nicht, dann noch in Los Angeles andere Dinge zu machen. Und ich glaube, dass sie einfach diese Szene, diese Hollywood-Nähe, also dass das einfach noch mal glamouröser war. Und sie hat ja vor ein paar Jahren schon mal gedroht, in Berlin die Foundation zuzumachen. Damals hat sie gesagt, dass die Miete ihr zu hoch wurde, wobei dann ihr so ein bisschen kritisch vorgerechnet wurde von der Presse auch, dass irgendwie die Miete von 1,66 Euro pro Quadratmeter dann auf über 3 Euro steigen würde. Das sei jetzt noch nicht so viel. Also sie ist ja in der Leipziger Straße in einer Immobilie, in einem alten Plattenbau, die dem Bund gehört und der wollte das renovieren und dann sollte die Miete erhöht worden. Das hatte sich dann alles irgendwie erledigt. Also man hat sich da geeinigt. Aber damals gab es schon mal, dass sie irgendwie gesagt hat, ja, eigentlich gefällt ihr das alles nicht mehr so und hat so ein bisschen gedroht zu gehen. Und dieses Mal ist es aber wirklich überhaupt kein Spielchen. Also es geht nicht darum, irgendwelche Vorteile nochmal zu haben vom Senat oder nochmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ich glaube wirklich, dass sie Lust auf was anderes hat. Also dass sie nach 10 Jahren Berlin jetzt dann zu provinziell geworden ist und sie ist immer schon sehr, sehr international ausgerichtet gewesen in allem, was sie macht. Also sie ist auch in Boards von internationalen Museen und ganz schön viel unterwegs und insofern glaube ich, dass sie das dann einfach ein bisschen mehr umsetzen wollte.
Wie relevant ist denn die Sammlung von Julia Stoschek?
Die ist schon sehr, sehr relevant. Also es ist wirklich beeindruckend, was sie da aufgebaut hat. Das war halt die Idee, was Eigenes zu machen, indem sie gesagt hat, ich sammle nur zeitbasierte Medien, also als es anfing, nannte sie das noch Videokunst. Mittlerweile hat sie das natürlich erweitert, weil es ja viele verschiedene Formen gibt von AI, Virtual Reality über Videos, Film bis zu sogar auch Performances, die sie da mit reinnimmt. Jedenfalls ist es ein sehr interessanter Bereich, in dem sie da sammelt und sie hat da wirklich immer Cutting Edge gesammelt. Also sie war da immer sehr weit vorne und hat auch wirklich, man sah irgendwas in Basel, Arthur Jeff war zum Beispiel der afroamerikanische Videokünstler. Künstler, alle fanden das toll und ein halbes Jahr später war die Ausstellung schon bei ihr. Sie war dann einfach auch sehr viel schneller als öffentliche Institutionen, die nicht so schnell reagieren und hat da wirklich was Tolles aufgebaut.
Das ist dann natürlich auch keine gute Nachricht für die Berliner Kunstszene. Ich meine, nächste Woche steht das Gallery Weekend an, eine Veranstaltung, für die sich mittlerweile seit vielen Jahren kommerzielle Kunstgalerien in der Stadt zusammentun. Ja, was bedeutet das für die Zukunft der Stadt in dem Bereich?
Das ist schon schade. Also für den Alltag macht es nicht so viel Unterschied, weil die Foundation war sowieso immer nur am Wochenende offen. Aber es ist einfach so eine Image-Sache. Also es ist so, dass gerade zu den großen Ereignissen in Berlin, also zum Gallery Weekend oder zur Berlin Art Week, war bei Stoschek immer die beste Party. Also die hat einfach ein Händchen dafür gehabt, weil sie auch sehr gut beobachtet hat, was international so passiert, dass sie wirklich sehr, sehr coole Performances und Events dann geholt hat in die Stadt. Und da waren wirklich immer lange Schlangen, waren sehr, sehr schickes Publikum auch. Also wirklich, das war so Berlin, wie es eigentlich sein möchte. Und das ist natürlich dann schon ein Tiefschlag, wenn das wegfällt, weil das auch einfach natürlich in eine Zeit fällt, wo die Berliner Kunstszene ist sowieso nicht leicht hat und viele sagen, ja, Berlin ist vorbei, was eben unter anderem an einem Senat liegt, der sich ja überhaupt nicht für die Kunstszene interessiert, der irgendwie lieber Skandale produziert, als sich wirklich dafür einzusetzen, dass hier die internationale Strahlkraft der Kunstszene bleibt.
Ist es dann eine allgemeine Tendenz, die Sie momentan beobachten, dass viele Kunstschaffende, wenn sich eine Gelegenheit bietet, die dann auch nutzen und weggehen aus der Stadt?
Also es geht eigentlich. Also es gibt auch immer noch Sachen, die neu anfangen. Also zum Beispiel gibt es jetzt die LAS Foundation, die Light Art Foundation. Das ist auch eine private Institution, die vielleicht so ein bisschen den Platz dann ausfüllen könnte, die auch sehr innovative Sachen macht. Also Berlin ist immer noch eine Stadt, die auch private Initiativen anzieht. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich schwierig durch die ökonomischen Umstände. Und ich glaube auch, dass es ist ja viel besprochen worden. Natürlich sind die Mieten in Berlin mittlerweile nicht mehr günstig. Es gibt weniger Ateliers, die ganzen Programme, um Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, auch gerade bei Ateliers, wurden alle zusammengestrichen. Gerade für die freie Szene wurde zusammengestrichen. Das heißt, dass praktisch dieses, was Berlin ja ausmacht, diese Subkultur, diese Independent-Sachen, die ja auch immer ganz besonders spannend sind, dass die es jetzt sehr, sehr schwer haben und dass deswegen auch so ein bisschen so dieser innovative Vibe verloren gehen könnte.
Keine guten Nachrichten zumindest für die Berliner Kulturszene. Julia Stoschek, die Kunstsammlerin, schließt nach 10 Jahren ihre Julia Stoschek Foundation in der Leipziger Straße. Vielen Dank für diese Einordnung, Elke Buhr.
Sehr gerne.
Es ist nicht unüblich, dass Museen viel mehr im Depot haben, als sie ausstellen können. So ist das auch im Fall der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Was tut man mit diesen Kunstwerken? Manches wird auf Reisen geschickt, aber immer wieder gibt es auch spezielle Themenausstellungen und so eine wurde gestern eröffnet. Ruin und Rausch heißt sie, vereint Gemälde und Skulpturen aus der eigenen Sammlung der Neuen Nationalgalerie, aber auch Leihgaben. Und die zeigen das Berlin der Jahre von 1910 bis 1930. Eine Zeit, in der die Stadt ein internationaler Anziehungspunkt für Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt war. Ja, und wie haben die Berlin damals erlebt? Darüber hat meine Kollegin Claudia Wheeler mit den beiden Kuratorinnen der Ausstellung gesprochen.
Gleich zu Beginn der Ausstellung steht man vor der Ikone des deutschen Großstadtexpressionismus, dem Gemälde Potsdamer Platz von Ernst Ludwig Kirchner, gemalt 1914. Zwei elegant gekleidete Damen stehen auf einer schmalen Verkehrsinsel, isoliert und mit maskenhaften Gesichtern. Die eine trägt einen schwarzen Witwenschleier, damals eine Tarnung für Prostituierte. Im Hintergrund sieht man einen der damals unzähligen Vergnügungstempel der Stadt und Männer mit Anzug und Zylinder, die hastig durch die Straße eilen. Das nervöse Vibrieren der Großstadt, aber auch die Einsamkeit und Flüchtigkeit sind hier kongenial auf den Punkt gebracht. Rausch und Ruin liegen dicht beieinander, so Kuratorin Uta Kaspari.
Wir verstehen den Titel Ruin und Rausch, Rausch und Ruin eigentlich nicht als einfache Gegenüberstellung, sondern immer als ein Nebeneinander, als ein Taumeln, ein Oszillieren zwischen Gegensätzen, die eben auch ineinander fließen. Also da sind immer diese Kräfte befreiend, beängstigend, innovativ, exzessiv und gleichzeitig glanz- und unheilvoll. Also dieses Gleichzeitige ist eigentlich das Wichtige und natürlich auch die graueren und düstereren Nuancen der vermeintlichen goldenen 20er Jahre, die wir in vielen Werken sehen, weil die Künstlerinnen und Künstler der Zeit eben ganz genau hingeschaut haben.
Und so versammelt die Ausstellung viele Werke, die diese Ambivalenz zeigen. Wie das Gemälde der Tänzerin Anita Berber von Otto Dix, die die damals berühmte Tänzerin fast lebensgroß in einem knallroten engen Kleid zeigt. Selbstbewusst auf der einen Seite, aber mit einem aschfahlen Gesicht.
Otto Dix hat das ganz toll rausgestellt, diese Kontraste auch, die diese Frau vereint hat.
Kuratorin Irina Hiebert-Grun.
Einerseits hat er sie als femme fatale dargestellt und auf der anderen Seite hat er aber auch die Zerbrechlichkeit, dieses Ausgezehrte, die Schattenseiten auch, dieses Trubels, dieser Vergnügungssucht damals in Berlin rausgearbeitet.
Um 1910 war Berlin im Aufbruch. Die Stadt wuchs rasant und entwickelte sich zu einem wichtigen Zentrum der Moderne. Vom konservativen Kaiserreich zur demokratischen Weimarer Republik. Technischer Fortschritt in Industrie und Verkehr lief parallel mit einer neuen Massen- und Freizeitkultur. Rund um die Friedrichstraße und den Kurfürstendamm schossen Bars wie Pilze aus dem Boden.
Berlin war ein großer Anziehungspunkt. Es kamen ja Menschen aus aller Welt. Die Stadt hat sich damals sehr kosmopolitisch schon gezeigt. Dieses Gefühl von Dynamik, von Veränderung, eine Stadt im Aufbruch, da wollte man dabei sein.
Wenn man durch die Ausstellung geht, hat man das Gefühl, dass es eine Art Hassliebe war, die Künstlerinnen und Künstler mit Berlin verbunden hat. Auf der einen Seite gab es diesen großen Aufbruch, eine neue Freiheit, die Emanzipation der Frau. Auf der anderen Seite das große Elend, die Traumata des Ersten Weltkriegs, die überall in der Stadt sichtbar waren. Das hat vor allem Otto Dix festgehalten in seinem berühmten Gemälde Die Skatspieler von 1920.
Er zeigt hier eine Szene, von der er sagt, er hätte die selbst beobachtet in einem Hinterzimmer eines Cafés, nämlich versehrte Kriegsveteranen, die mit ihren Prothesen Karten spielen, und zeigt aber auch einfach so, wie präsent der Erste Weltkrieg, diese Traumata des Ersten Weltkrieges in der Weimarer Republik auch noch in der Gesellschaft waren. Also die Straßen waren ja auch wirklich bevölkert von diesen Kriegsveteranen.
In einem weiteren berühmten Gemälde von George Grosz zeigt sich, wie ignorant die Gesellschaft damals mit Kriegsveteranen umgegangen sind. Das Bild zeigt einen Beamten mit schielendem Blick, steifen Schnurrbart und Aktentasche, wie er einem einarmigen Kriegsveteranen den Rücken zukehrt, obwohl er eigentlich für dessen Fürsorge zuständig war.
Man sieht halt in diesem Bild diese wirklich krassen Gegensätze in der Gesellschaft. Also diese Bürgerschaft, die sich überhaupt nicht schert um das Leid dieses Arbeiterproletariats.
Das zeigen auch Bilder von Otto Nagel, der verarmte Arbeiter und Kinder vor schwarzem Hintergrund zeigt, mit von Hunger gezeichneten Gesichtern. Oder Gemälde von Gustav Wunderlich, der zwar in seinen Eisenbahn- und Straßenbahnszenen den industriellen Fortschritt zeigt, Menschen aber nur als gesichtslose Statisten einfügt. All diese Bilder zeigen, wie kritisch Künstler damals die gesellschaftliche Stimmung eingefangen haben. Schlusspunkt der Ausstellung ist das große Gemälde »Abend über Potsdam« von Lotte Laserstein von 1930. Die goldenen 20er Jahre sind passé und die Künstlerin zeigt fünf Großstädter, die auf einer Terrasse sitzen und melancholisch in einen dunklen Himmel schauen.
Die Nationalsozialisten hatten ja 1930 auch schon an Einfluss gewonnen, und Lotte Laserstein, für sie hatte das auch persönliche Konsequenzen, weil sie eben jüdischer Herkunft war und dann auch 1937 nach Schweden emigrieren musste.
Die neue Nationalgalerie zeigt mit Ruin und Rausch eine kleine, aber sehr klug kuratierte Ausstellung. Es wurden Werke ausgewählt, die für sich sprechen und daher auch keine Wandtexte brauchen. Das hat man selten. Und die Schau beweist einmal mehr, dass man auch mit einer kleinen Auswahl einen großen Bogen schlagen kann.
Das war ein Beitrag von meiner Kollegin Claudia Wheeler über die Ausstellung Ruin und Rausch, Berlin von 1910 bis 1930. Die Ausstellung können Sie in der Neuen Nationalgalerie Berlin noch bis zum 3. Januar 2027 sehen. Eier, wir brauchen Eier, sagte einst Fußballtorwart Oliver Kahn. Und Eier, naja, nicht die, die Oliver Kahn gemeint hat, aber andere, geht's heute auch in der Kulturpresseschau. Gregor Sander mit dem Blick in die Feuilletons von morgen.
Was ist akademische Lehre noch wert? Fragt Michael Sommer in der Tageszeitung Die Welt, um dann schon in der Überschrift zu antworten: Nichts. Sommer ist Professor für alte Geschichte an der Universität Oldenburg, sollte also wissen, wovon er schreibt, und so folgen wir ihm in den universitären Untergang. Als Hauptproblem erkennt er die Abwesenheit der Studierenden an der Universität. In Niedersachsen etwa ist die physische Anwesenheit in Seminaren nur verpflichtend, wenn sie zum Erreichen des Lernziels zwingend erforderlich ist, etwa bei Laboren und medizinischen Praktika. Im Hörsaal gähnt also der Lehrende, weil alle lieber alles von zu Hause aus machen, wofür Professor Sommer durchaus Verständnis hat. Anstatt ihre auf Smartphones starrende Avatare in die Vorlesung zu schicken, bleiben sie lieber ganz zu Hause. Das ist keine Faulheit, sondern bloß systemkonformes Verhalten. Aber der Weltautor wäre ein schlechter Pädagoge, wenn er nicht einen Verbesserungsvorschlag für die Situation hätte. Es wäre ehrlicher, den Studenten gleich bei der Immatrikulation das Bachelor-Zertifikat in die Hand zu drücken und anschließend all denen die Tür zum Hörsaal zu öffnen, die wirklich an Inhalten interessiert sind. Bei der FDP möchte man mit Wolfgang Kubicki als designiertem Vorsitzenden jemanden die Tür öffnen, der mit seinen 74 Jahren eher für das Gestern steht. Friedrich Küppersbusch ordnet das für die Taz so ein. Kubicki steht für die Verfips-Asmussung des deutschen Restliberalismus und dient sein kleines Repertoire bevorzugt Welt-TV, Bild-TV und News an. Vulgo, er gibt Deutschlands führende Strandhaubitze, um eine FDP als Gelenkpartei zwischen Union und AfD zu skizzieren. Küppersbusch bezieht sich dabei auch auf das Wort Eierarsch, mit dem der vielleicht zukünftige FDP-Chef den Bundeskanzler bedachte. Dieses Wort ist selbst für das aktuelle Lexikon der Meinungsseite der Süddeutschen Zeitung zu viel. Nun gibt es diese Rubrik schon so lange, doch dies ist der Tag, an dem sie kapituliert. Wo der Eierarsch seinen Ursprung hat, ist unerklärbar. Das Lexikon der Jugendsprache weiß es nicht, die Suchmaschine weiß es nicht und die KI hilft auch nur so weiter. Eierarsch ist eine zusammengesetzte Beleidigung aus Eier, umgangssprachlich für Hoden, und Arsch. Wahrscheinlich verdankt er seine Existenz dem Bedürfnis von Wolfgang Kubicki, Aufmerksamkeit zu erzeugen, egal wie. Das ist ebenso gelungen, wie wohl auch der neue Film Rose mit Sandra Hüller, der diese Woche anläuft. Mit der Überschrift »Sie wollen ihr die Hose ausziehen« zu ihrer begeisterten Kritik geht Marie Schmidt allerdings auch unter die Gürtellinie. In diesem in Schwarz-Weiß gedrehten Film von Markus Schleinzer spielt Hüller eine Frau, die vorgibt, ein Mann zu sein, und das sehr erfolgreich, bis eben alles auffliegt. Die SZ-Kritikerin kommt zu folgendem Fazit. Will man das uralte Schicksal des Mann- oder Frau-Seins, mit dem wir uns bis heute in schrillen Debatten herumschlagen, einmal still und klar in seine Einzelteile zerfallen sehen, muss man jetzt ins Kino gehen und Rose anschauen. Das versprechen wir und nehmen uns am Ende noch ein bisschen Zeit für die Musik. Till Brönner hat seine neue Platte Italien gewidmet, also dem Land, in dem er seine frühe Kindheit verbrachte. Rezensent Stefan Michalczyk ist durchweg unzufrieden und findet dafür in der Frankfurter Rundschau Worte wie diese. Das wunderbare Via con me von Cantautore Paolo Conte wird von der dünnstimmig ausstrahlungsarmen Sängerin Alessia Tavian fürchterlich zugerichtet. Nicht in Alleinschuld, das Arrangement verliert sich in Unschärfe. Aus Brönners Perspektive muss Tavian wohl schon die richtige sein, sieht doch daneben er selbst mit seinen mäßigen stimmlichen Qualitäten nicht ganz so schlimm aus wie sonst. Die Überschrift neben diesem Verriss heißt übrigens Eier zerschlagen, aber das kann ja auch Zufall sein.
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Das war's für heute in Fazit mit der Kultur vom Tage.